So, jetzt nochmal, jetzt läuft die Aufnahme, wir machen weiter mit heiterfremder Operation. Wir sind letztes Mal bis zu Thomsons Dekreuz-Kuhlammer gekommen und das werden wir dann heute direkt benutzen. Vorher kommt ein kleines Hilfslämmer, Nummer 7a. Das sieht harmlos aus und ist ganz großartig. Dann eine Primzahl P. G ist natürlich eine Gruppe die ganze Zeit und Groß P ist eine P-Untergruppe von G. Dann werden wir zeigen, dass der größte P'-Normalteiler vom Zentralisator von P und vom Normalisator von P und G gleich sind. Oder anders gesagt, wenn ich P normalisiere und in einem P'-Normalteiler des Normalisators liege, dann habe ich keine Chance, ich kann auf P nicht mehr interessant wirken, sondern ich kann nur noch wirken, indem ich alles zentralisiere. So kann man sich das merken. Nochmal zur Wiederholung, was heißt dieses komische Zeug hier? Weil immer ich eine Gruppe habe und eine Primzahl P, kann ich O und ein P' von dieser Gruppe definieren. Das ist dann der größte Normalteiler der Gruppe, dessen Ordnung zur Primzahl P-Teiler kommt. P' ist einfach eine Abkürzung für alle Primzahlen außer P, sodass ich hier also in der Ordnung dieses Normalteilers nur von P verschiedene Primzahlen finde. Und dieser Normalteiler kann trivial sein. Das gibt's, das ist manchmal auch genau das, was wir wollen. Mehr dazu später. Und wir beweisen Nummer 7,8. Indem wir, naja, das ist jetzt wirklich Einstiegslevel. Hier steht eine Gleichheit von Untergruppen, insbesondere eine Gleichheit von Mengen. Und wir können ja noch gucken, ob wir eine Inklusion vielleicht einfach sehen. Normalerweise, also mein erstes erkläre ich das dann immer so, Gleichheit von Mengen heißt, man zeigt zwei Inklusionen, jedenfalls wenn man das nicht sonst irgendwie sieht. Und das können wir ja auch mal ganz naiv machen. Der Zentralisator von Groß P liegt im Normalisator, so ist das immer. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht auch sehen können, dass OP' davon den OP' vom Normalisator liegt. Und da fangen wir jetzt einfach mal an zu überlegen. OP' vom Zentralisator von P ist der größte P'-Normalteiler von dieser Gruppe und der ist charakteristisch. Es ist das Produkt aller Normalteiler von Zentralisator mit zu P-Teiler von der Ordnung. Wenn ich von all denen das Produkt bilde, kommt eine charakteristische Untergruppe raus. Es kommt auf meine Liste, die wir vorhin in der Übung angelegt haben. Der Zentralisator von P ist außerdem normal im Normalisator von P. Das hat mit der Konjugationsabbildung zu tun und wie die funktioniert. Jetzt habe ich also hier eine charakteristische Untergruppe davon, das ist normal darin, also ist OP' vom Zentralisator schon mal ein Normalteiler vom Normalisator von P. Und die Ordnung des Teilerkörners zu P, steht ja P' dran. Wir fassen zusammen, die rechte Seite ist ein P'-Normalteiler vom Normalisator von P, liegt also in diesem OP' drin, im größten. Das ist eine Inklusion, die kriegen wir mit ein bisschen Nachdenken geschenkt. Und dann gucken wir uns gleich die andere an. Ich schreibe mal ein bisschen was hin. Das ist charakteristisch im Zentralisator und der ist normal. Normalisator. Und so sehen wir zusammen mit der Ordnung, dass OP' Zentralisator enthalten ist im OP' vom Normalisator. Für die andere Richtung möchte ich gerne verschiedene Argumentationslinien aufmachen, die man verfolgen könnte. Dass ein P'-Normalteiler hier irgendwie in der rechten Seite drin liegt, also die Möglichkeit, die man hat, ist irgendwie mit einer Teilmenge zu argumentieren, aber schöner ist vielleicht, wenn man sieht, dass das ein Normalteiler ist auf der rechten Seite, denn es ist dann ja ein P'-Normalteiler, liegt also im größten. Oder was könnte man noch machen? Man könnte sich überlegen, dass Elemente hier im Normalisator, in dieser speziellen Untergruppe, so wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, P zentralisieren müssen. Aus irgendeinem Grund, den wir gleich verstehen. Denn das würde bedeuten, dass diese Untergruppe im Zentralisator liegt. Und wenn man dann da drin liegt und wenn man vorher von der größeren Gruppe schon ein P-Normalteiler war, dann ist man hier auch ein P-Normalteiler. Also der übliche Trick, dass man irgendwie versucht, die Eigenschaft woanders zu sehen und dann mitzunehmen. Und diese dritte Linie, die passt quasi in das, was uns begleitet in diesem Kapitel über teilerkannte Operationen, dass wir nämlich ständig Kommutatoren hinschreiben und dann gucken, wo irgendwas liegt und dann sehen, dass irgendwelche Kommutatoren 1 sind. Das könnte ja hier der Trick sein, sich dieses oben Strich anzugucken, den Kommutator mit P und zu sehen, dass der 1 ist. Das wäre super, wenn es so klappt. Und damit sind wir dann fertig. Denn wenn das da drin liegt, dann liegt es automatisch im OP' davon. Naja, geben wir dem nochmal einen Namen. Ich nenne das mal Q. Q soll jetzt OP' vom Normalisator von P sein. Und ich möchte mir gerne angucken, was mit dem Kommutator von P mit Q los ist. Ich will zeigen, dass das im Zentralisator von P liegt. Ich zeige also jetzt, dass der Kommutator von Q mit P 1 ist. So, wo liegt denn das alles? Fangen wir mal links an. Wo liegt denn Q? Q liegt im Normalisator von P und ist da eine P'-Untergruppe und sogar ein Normalteiler. Wird also von allem normalisiert, was im Normalisator von P liegt. P selber liegt im Normalisator von P. So ist das ja immer. Eine Untergruppe liegt immer in ihrem eigenen Normalisator. Heißt also, P liegt hier drin, normalisiert jeden Normalteiler davon, insbesondere Q. Und wenn bei einem solchen Kommutator die eine Gruppe die andere normalisiert, dann liegt der Kommutator in der normalisierten Untergruppe. Wir sind also in Q. Schön. Gucken wir uns die andere Seite an. Was ist mit P? Naja, nach Definition liegt Q im Normalisator von P. Und wie war das, wenn wir so einen Kommutator haben und die eine Untergruppe normalisiert die andere? Dann liegt man in einer Untergruppe drin. Das heißt, einfach nach Definition von Q liegen wir auch in P. Aber Q ist eine P'-Gruppe, hat also zu P Teilerkannteordnung. Und P ist eine P-Gruppe, hat also P-Potenzordnung. Der Schnitt muss 1 sein. Und ich nehme mal als Argument, da P im Normalisator vom Q ist und umgekehrt. Und da gibt es bestimmt ein Lemma vom Anfang, was ich zitieren könnte. 1 Punkt irgendwas, 1.2, 1.3, keine Ahnung. Das war's. Q zentralisiert P. Ist ein P'-Normalteiler von einer größeren Gruppe, möglicherweise größeren Gruppe, ist also auch ein P'-Normalteiler vom Zentralisator von P und liegt deswegen im größten P'-Normalteiler davon. Und das ist die andere Richtung. Gut, wenn man das so verkürzt oder so knapp hinschreibt, dann sieht man, dass da eigentlich nicht viel dahinter steckt. Es geht genauso kurz weiter und auch mit den gleichen Ideen. Wir beweisen jetzt etwas, das ich mal als Goldschmidt-Lemma kennengelernt habe. Da müsste ich nochmal gucken, aus welcher Arbeit von Goldschmidt das genau kommt. Aber es ist typisch, diese Art von Argumentation. Der hat wahnsinnig viele richtig, richtig schöne, kleine Lemmata zum Thema teilerfremde Operationen. Ganz toll. Ich feiere Goldschmidt immer sehr. Aber hier habe ich jetzt nicht im Kopf, woher das genau kommt. Vielleicht wird es ihm auch nur zugeschrieben, weil er viele ähnliche Resultate hat. Hier möchte ich zusätzlich voraussetzen, dass G auflösbar ist. Jetzt ist die Situation so ähnlich wie gerade. Wir gucken uns wieder OP' von irgendwas an. P ist eine Primzahl. Und sein P prim, groß P die Untergruppe von G in P-Gruppe ist. Und dann zeigen wir plastisch, das ist so eine lokal zu global Aussage. Nämlich das Strich vom Zentralisator von P, wo wir jetzt ja schon wissen, dass es dasselbe ist wie OP' vom Normalisator von P, enthalten ist in OP' von der großen Gruppe. Solche Resultate sind toll, weil sie überhaupt nicht selbstverständlich sind. Der Zentralisator von P könnte eine winzig kleine Gruppe sein, die wir sehr genau kennen und verstehen und in der wir irgendwas wissen. Und dieses Lemma gibt uns die Möglichkeit, dieses Wissen hochzuziehen in die große Gruppe G, über die wir vielleicht am Anfang gar nichts wissen. Und in minimalen Gegenbeispielen ist es häufig so, dass man versucht, solche Gruppen dann erstmal auf 1 zu kriegen, mit der Argumentation, dass es ein minimales Gegenbeispiel ist. Und dann hat man aber plötzlich haufenweise andere Untergruppen, die dann auch 1 werden. Deswegen. Das ist ganz fantastisch. Oder noch eine andere Art, darauf zu gucken, wenn man sich die Gruppe irgendwie plastisch vorstellt, als Ei oder Kugel oder was auch immer, dann sind solche Untergruppen quasi, oder dann kann man sich solche Untergruppen vorstellen als Teile irgendwo, vielleicht auch schon kugelig oder vielleicht wie so ein Netz dadurch gespannt, aber auf jeden Fall ist es irgendwie räumlich begrenzt. Aber Lemmata dieser Art sagen uns, dass wir diese Informationen, die wir räumlich begrenzt haben, ausdehnen können und dann Informationen über alles kriegen. Deswegen lokal zu global. Das ist immer meine Vorstellung und so sehe ich Gruppen auch häufig und versuche Dinge zu zeigen, indem ich in der Gruppe punktuell versuche, irgendwas rauszufinden und dann die Informationen quasi auszudehnen auf immer mehr Teile der Gruppe, bis ich dann am Ende sehe, wie es zusammenpasst oder auch, dass es nicht zusammenpasst und dass es eine Gruppe mit diesen Eigenschaften nicht gibt. Da, aus diesem Kontext kommen solche Resultate. Da sind die toll und hilfreich. Man verbringt, wenn man in diesem Teil der Gruppentheorie arbeitet, den ich so liebe, verbringt man sehr viel Zeit in Gruppen, die es nicht gibt. Okay, zeigen wir es. Da fangen wir natürlich an mit, angenommen, das sei falsch und die Gruppe G sei eine kleinste Verbrecherin, also ein minimales Gegenbeispiel. Angenommen, falsch sei G ein, ich kürze es jetzt mal so ab, weil wir das noch ganz oft machen, minimales Gegenbeispiel, min GB, minimales Gegenbeispiel. Heißt also, dass immer dann, wenn in einer Untergruppe, Faktorgruppe, was auch immer, die Voraussetzungen erfüllt sind, dass wir dann das Lemma benutzen können, das ist gut. Auflösbarkeit vererbt sich ja sehr schön auf Untergruppen, Faktorgruppen, bla bla bla. Das können wir bestimmt prima benutzen. Und ich gucke mir mal das OP' von G einfach an. Der Plan ist zu zeigen, dass das in einem minimalen Gegenbeispiel 1 ist. Und dann wird das Ziel also sein, zu zeigen, dass das auch 1 ist und das ist dann ein Widerspruch und dann sind wir fertig. So machen wir das jetzt. Und ich schreibe mal hin, wir zeigen, dass N gleich 1 ist. Wir brauchen dafür nur die Minimalität, sonst gar nichts. Ah, und dann möchte ich noch OP' vom Zentralisator von P möchte ich auch irgendwie bezeichnen. Genau, da oben hatten wir schon mal den Buchstaben Q, das war gut. Ich nenne das jetzt mal Q. Sei nicht 1. Falls n ungleich 1 ist, dann gucke ich mal kurz in die Faktorgruppe g modulo n. Was ist denn da los? G modulo n ist auflösbar, hat dann eine kleinere Ordnung. P ist immer noch prim. Da n ein P'-Normalteiler ist, ist das Bild von P in der Faktorgruppe nicht nur immer noch eine P-Gruppe, sondern sogar isomorph zu P. Und in dieser Faktorgruppe gilt das Lemma. Das heißt, in der Faktorgruppe ist OP' vom Bild des Zentralisators vom Bild von P in OP' von der Faktorgruppe. Ah, wenn ich den größten P'-Normalteiler schon rausfaktorisiert habe, dann ist in der Faktorgruppe, die da rauskommt, der größte P'-Normalteiler trivial. Das muss, glaube ich, auch mit der Fall sein. Ich erkläre das jetzt kurz, aber bin bereit, das dann nochmal ausführlicher zu erzählen in einer Podcast-Folge oder so. Die Idee dabei ist wieder die mit dem vollen Urbild. Also, wenn jetzt G quer, mein P Augen geben, wo du endest und ich jetzt, also mir OP' von G quer angucke, dann ist das ja ein P' normal Teil von G quer und da kann ich mir ein volles Urbild, das volle Urbild anschauen in G. Sagen wir mal, das heißt U. Das heißt, U in G ist so, dass U quer das ist und volles Urbild heißt ja dann, dass das, was ich rausfaktorisiert habe, also N, da drin liegt. Naja, damit das Bild hier eine P'-Gruppe sein kann, muss, weil N ja auch eine P'-Gruppe ist und deswegen nichts verschlucken kann, was Ordnung hat, der nicht P-Teiler ist, muss dieses U eine P'-Gruppe sein. Aber das volle Urbild eines Normalteilers ist ein Normalteiler. Sodass also, wenn ich so anfange, dieses U auf jeden Fall ein Normalteiler von G wird und dann ist es ein P'-Normalteiler von G, liegt also in N. Das heißt, wenn ich das rausfaktorisiert habe, dann bleibt hier nur die triviale Untergruppe übrig. So kann man sich klar machen, und das gilt für viele Eigenschaften, nicht nur dafür, eine P'-Gruppe zu sein. Ganz oft ist es so, dass wenn man das größte irgendwas, den größten irgendwas Normalteiler rausfaktorisiert, dass dann in der Faktorgruppe der größte, setzen Sie die gleiche Eigenschaft ein, Normalteiler trivial ist. Es geht nicht für alle Eigenschaften und ich sehe am Horizont fiese Übungsaufgaben dazu. Ach, wenn wir doch noch mehr Übungen hätten, das wäre so toll, dann könnte ich jetzt noch 100 Aufgaben stellen. Dann ist das Lemma in der Faktorgruppe D und N anwendbar. Dafür brauche ich jetzt tatsächlich, dass der Normalteiler nicht 1 ist. Denn wenn der 1 ist, dann kann ich ja die Minimalität des Gegenbeispiels nicht anwenden. Da wirklich was rausfaktorisiert und man da das Dilemma anwendet, dann kommt raus, dass das Bild vom Zentralisator von P in OP' von G modulo N liegt, was aber 1 ist. Und wenn dieses Bild 1 ist, dann heißt das, dass das volle Urbild in OP' von G lag. Aber wir haben ja gesagt, das soll nicht gelten. Das Dilemma soll ja falsch sein. Also geht es nicht. Und tatsächlich haben wir jetzt gezeigt, N gleich 1. Also ist jetzt okay. Und damit ist jetzt das Ziel, sich zu überlegen, dass OP' vom Zentralisator von P, also dieses Q, 1 ist. Und das machen wir, indem wir mehrere Kunstgriffe anwenden. Ich zähle mal die Kunstgriffe auf und dann können wir uns gleich jedes Mal freuen, wenn einer kommt. Kunstgriff 1. G ist auflösbar. Die Fittinggruppe enthält ihren Zentralisator. Das werden wir gleich benutzen. Das ist ein kleines Wunder. Wir benutzen Thomsons P-Kreuz-Q-Lemma und die Sachen heißen sogar P und Q. Q heißt Q. Q zentralisiert P, das steht da. Das heißt, ich kann wirklich die Gruppe Q-Kreuz-P angucken und kann das Lemma benutzen. Jetzt brauche ich nur noch eine P-Gruppe, auf der das operiert. Und dann muss ich mir die Voraussetzung des Lemmas nochmal angucken. Aber das wird auch der Plan sein. Und es kommen Argumente so ähnlich wie die, die wir vorhin schon gesehen haben, dass man sich also Kommutatoren anguckt und dann schaut, wo die ganzen Sachen liegen. Das sind jetzt unsere Zutaten. Auflösbarkeit, Thomson P kurz Q, Kommutatorgedöns. Auf geht's! Suchen wir uns doch eine schöne P-Gruppe, auf der Q kreuz P wirken kann. Dafür möchte ich mir mal OP von G angucken. Bisher haben wir nur OP' von G betrachtet, aber es gibt ja vielleicht auch ein OP. Tatsächlich wird OP von G jetzt für uns wichtig und es muss nicht trivial sein, denn wir haben ja, also wenn G1 ist sowieso alles langweilig, wir haben in einer auflösbaren Gruppe, die nicht trivial ist, eine nicht triviale Fittinggruppe. Also los. G ist ein minimales Gegenbeispiel, ist also nicht 1. Damit ist dann F von G nicht 1, denn G ist auflösbar. Aber wie kann die Fittinggruppe jetzt aussehen? Die Fittinggruppe ist das direkte Produkt der O, ich nenne es mal O klein r, wobei r die Primzahlen durchläuft. Aber in dem Moment, wo ich da eine Primzahl sehe, die von P verschieden ist, müsste ich doch in diesem Normalteiler O' von G landen. Aber der ist ja
Das heißt also, dass in diesem direkten Produkt hier in der Fitting-Gruppe nur die Primzahl P vorkommen kann. Alle anderen sind jetzt raus mit dem, was wir uns schon überlegt haben. Weiter ist OP' von P gleich 1. Daher ist F von P eine P-Gruppe. OP von G ist also nicht trivial und ist schon die ganze Fitting-Gruppe. Und in der auflösbaren Gruppe enthält die Fitting-Gruppe ihren Zentralisator, also können wir das jetzt alles zusammenfassen. Es gibt einen Lemma dazu. Dessen Nummer ich mir nicht aufgeschrieben habe, das ist nicht so gut. Aber wir wissen, wo es steht. Es steht im Kapitel über auflösbare Gruppen. Und dann erhalten wir, dass der Zentralisator in G von P von G, was das gleiche ist wie der Zentralisator der Fitting-Gruppe, in der Fitting-Gruppe liegt, laut sagt im Zentrum der Fitting-Gruppe. Das ist das Lemma hier, aus Kapitel 6, 6 Punkte irgendwas. Und die Fitting-Gruppe ist OP, also liegt das in OP von G. Und OP von G ist also eine interessante Gruppe für uns. Auf der betrachten wir jetzt die Operation von P kreuz Q. Wir haben jetzt also in der großen Gruppe G folgende Situation. Irgendwo läuft diese P unter Gruppe P rum, mit der wir angefangen haben. Über die wissen wir ansonsten nichts. Dann haben wir Q. Q ist eine P-Gruppe, die P zentralisiert, sodass wir also das direkte Produkt angucken können, P kreuz Q. Und das Ganze operiert per Konjugation auf dem Normalteiler OP von G. Das ist die Konstellation, die wir in Thomsons P kreuz Q Lemma haben. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was uns das nützt. Schauen Thomsons P kreuz Q Lemma an. Das hat auch eine Nummer und die finde ich auch bestimmt wieder. Das haben wir doch gerade erst gemacht. 7.7. Zur Erinnerung, ich mache mal hier ein Erinnerungsfenster. Wie war das nochmal? Wir haben P kreuz Q auf irgendeiner Gruppe, die hieß in Thomsons P kreuz Q Lemma, da hieß die, glaube ich, X. Genau, auf X. Ich nenne jetzt mal kurz Groß X und dann übersetzen wir das gleich. Und da war doch die Idee, falls der Zentralisator in X von P im Zentralisator von Q liegt, dann ist X im Zentralisator. Was auch immer uns das nützt, aber wir gucken jetzt mal. Die Rolle von X spielt jetzt OP von G. Wir haben da eine Wirkung per Konjugation. Und dann steht da so ein Falls. Also schauen wir doch mal, ob wir diese Voraussetzung, die da steht, irgendwie hinkriegen. Wir wollen gerne, dass der Zentralisator von P in X, also in OP von G, im Zentralisator von Q liegt. Und wie zeigt man, dass etwas im Zentralisator von irgendwas liegt? Man guckt sich den Kommutator an und zeigt, dass er 1 ist. Und das zeigt man, indem man zeigt, dass der in haufenweise Gruppen liegt, deren Schnitt 1 ist oder so. So, das was wir halt immer machen. Also los. Der Zentralisator in OP von G von P, das ist das, was jetzt diesem Zentralisator von P in X entspricht, den kommutieren wir mal mutig mit Q und gucken, was passiert. Ich habe hier ungefähr gar keine Notizen, weil ich das einfach schon 100.000 Mal gemacht habe und dann irgendwie denke, ja, klar. Irgendwie so geht's. Wo liegt das alles? Naja. OP von G, wir fangen mal ganz einfach an. OP von G ist ein Normalteiler von G. Das liegt da drin. Q normalisiert diesen Normalteiler, sodass also dieser Kommutator in OP von G liegen muss. Das ist eine grobe Abschätzung, aber eine, die für den Moment erstmal okay ist. Hoffen wir, dass es noch irgendwo anders liegt.
Wir liegen hier im Zentralisator von P. Q ist definiert als OP' davon. Aha, sehr gut. Das ist ein Normalteiler vom Zentralisator von P, wird also von allem normalisiert, was in diesem Zentralisator liegt. Das liegt da drin. Normalisiert also Q und deswegen liegt der Kommutator in Q.
Super. Jetzt sind wir doch zu Hause.
Denn das ist eine P-Gruppe, das ist eine P-Gruppe, der Schnitt ist 1. Sodass also die Voraussetzung, die da steht, erfüllt ist. Und ich schreibe jetzt einfach mal, sodass mit P kreuz Q folgt. Dann schreiben wir ab, was da folgt. Und dann denken wir darüber nach, warum das gut ist. X, also OP von G, liegt im Zentralisator von Q. Schön. Ah ja, sehr schön. Ich freue mich, weil ich jetzt sehe, wie wir fertig werden. Wir werden fertig mit dem, was hier oben in der dritten Zeile steht. Q und OP von G sind miteinander vertauschbar. Das steht hier. Q liegt also im Zentralisator von OP von G. Dann gucken wir mal da oben. Jetzt liegt Q hier drin. Also da drin. Also da drin. Also da drin. Wegen der Zentralisatorabgeschlossenheit liegt Q in OP von G. Das heißt, dass da jetzt plötzlich eine P-Gruppe in einer P-Gruppe liegt. Und das geht nicht so gut. Also wenn man gleichzeitig eine Gruppe ist mit so P-Teilerquantenordnung und eine Gruppe von P-Potenzordnung, dann ist man eine triviale Gruppe. So passt das zusammen. Ich schreibe es noch einmal hin. Da kreuzen Sie hier oben mit dem, was da oben steht. Und damit sind wir fertig. Q ist 1. Das heißt, in Wirklichkeit war es doch kein minimales Gegenbeispiel, denn die triviale Gruppe liegt ja überall drin. Und der Widerspruch kam daher, dass wir am Anfang angenommen haben, dass es Lemma falsch ist. Und dann haben wir herumgebastelt. Und wir haben genau das gemacht, wozu ich vorhin eine kurze Predigt gehalten habe, nämlich reduzieren, reduzieren, reduzieren. Das Gegenbeispiel immer kleiner machen. Und in diesem Fall ist es halt so passiert, dass wir gezeigt haben, dass ein ansonsten möglicherweise großer Normalteiler 1 ist. Und dann haben wir von da aus weiter argumentiert. Nochmal, was waren die wesentlichen Zutaten? Minimales Gegenbeispiel, zeigen, dass das OP' davon 1 ist, Konsequenzen für die Fitting-Gruppe hinschreiben, OP von G enthält seinen Zentralisator und dann kommt Thomsons P-Kreuz-Q-Lemma mit ein bisschen Kommutator-Gedöns und ganz fertig. Und das ist das Wunder der Teilerquantenoperation, dass solche Sachen gehen. Also, dass man ständig Gruppen mit Teilerquantenordnung so gegeneinander ausspielt und dass man benutzt, wo die drin liegen und wo deshalb irgendwelche Kommutatoren liegen und so. Das ist das, was daran Spaß macht. Also mir jedenfalls. So. Wo war ich zu schnell? Wo sind Fragen offen geblieben? Welches Argument soll ich nochmal erklären?
Unter welcher Voraussetzung enthält OP von G dann Zentralisator? Oder das gilt
das immer? Das gilt nicht immer. Das gilt aber in auflösbaren Gruppen für die Fitting-Gruppe. Und wir haben uns hier drüber klar gemacht, dass die einzige Primzahl, die in der Fitting-Gruppe vorkommen kann, das P ist. Und die Fitting-Gruppe ist ja das Produkt der OPs für die verschiedenen Primzahlen. Wenn da nur eine Primzahl vorkommt, dann ist es halt einfach dieses OP. Und so konnte man sehen, dass F von G und OP von G das gleiche ist. Der Zentralisator von F von G liegt aber im Zentrum von F von G mit diesem Lemma aus Kapitel 6. Das gilt nur für auflösbare Gruppen, Vorsicht, aber haben wir ja. Und das bedeutet, wenn ich jetzt einsetze, dass der Zentralisator von OP von G in OP von G liegt. Und das haben wir dann später gemacht. Das ist auch eine ganz viele Frage. Das ist nämlich auch etwas, was man ganz häufig benutzen kann, dass man bei nilpotenten Gruppen die Anzahl der Primzahlen, die da die Ordnung teilen, reduziert. Das haben wir heute in der Übungsaufgabe gesehen und wir haben es auch jetzt nochmal gesehen, indem wir nämlich die erste Reduktion benutzt haben, um dann zu zeigen, dass bei der Fitting-Gruppe nur eine Primzahl vorkommt. Und das war ja auch wichtig am Ende, ne? Sonst hätte man ja nicht argumentieren können, dass P' und P nicht zusammenpassen. So, wenn statt OP da andere Primzahlen gelaufen wären, dann hätten die ja mit dem OP' zusammenpassen können. Noch mehr Fragen?
Wische gleich ein bisschen, aber vorher schreibe ich
das nächste Resultat an.
Das nächste Resultat ist endlich der Operations-Sylow-Satz. Also eine Version des Satzes von Sylow für teilerfremde Operationen mit allem, was man sich so wünschen kann. So. Der Satz von Sylow sagt ja sowas wie, es gibt Sylow-Untergruppen, jede P-Untergruppe liegt in einer P-Sylow-Untergruppe und die Sylow-Untergruppen sind konjugiert. Und dann gibt es noch mehr Kram. Und jetzt übersetzen wir das in die Situation von teilerfremder Operationen und machen das Ganze quasi noch ein bisschen besser. Wenn ich teilerfremde Operationen habe, dann gibt es in der Gruppe, auf der operiert wird, Sylow-Untergruppen, die invariant sind unter der Gruppe, die da wirkt. Die also davon normalisiert werden. Das ist ganz toll. Auf die Art und Weise kann man neue Untergruppen basteln. Und jede unter der wirkenden Gruppe invariante P-Gruppe liegt in einer invarianten P-Sylow-Untergruppe und die Leute sind konjugierend auch noch zueinander. Also, wenn man sich was wünschen könnte, würde man sich das wünschen. Ich schreibe das an und dann wische ich. Und ich habe keine Ahnung, wie das ansonsten immer so bezeichnet wird, aber ich habe das von meinem akademischen Lehrer als Operations-Sylow-Satz kennengelernt und das wird bei mir für immer so heißen. Der Name ist einfach toll. Sylow-Satz. Los geht's. Da haben wir teilerfremde Operationen. Da hatten wir nochmal so eine Voraussetzung, oder? TF. A und K sind Untergruppen von G. A operiert teilerfremd auf K. Eine der beiden Gruppen ist auflösbar. Bla bla bla. Es gilt also TF. Muss ich das nicht ganz anschreiben. Und jetzt kommt eine Primzahl, die Ordnung von K teilt. Dann gelten die folgenden Sachen. K besitzt A-invariante Q-Sylow-Untergruppen. Damit ist gemeint, dass man in K Q-Sylow-Untergruppen findet, die von A normalisiert werden. Invariant ist also immer gemeint, invariant unter der Konjugationsabbildung, die man ja in der großen Gruppe G hat. Dann, jede A-invariante Q-Untergruppe von K liegt in einer A-invarianten Q-Sylow-Untergruppe. Der Zentralisator von A in K ist dabei transitiv auf der Menge der A-Invarianten Q-Sylow-Untergruppen. Das schreibe ich explizit hin. Je zwei A-Invariante Q-Sylow-Untergruppen von K sind unter dem Zentralisator von A in K konjugiert. Das ist eine ganze Ecke stärker, als einfach nur in K konjugiert zu sein. Das sind sie ja sowieso. Ja, das ist die ganze Schönheit dieses Satzes. Reichen, aber dann haben Sie zwischendurch nochmal die Möglichkeit zu verschnaufen. Wir beginnen mal mit der Existenz. Die Idee wird sein, einfach mit irgendeiner ollen Sylow-Untergruppe anzufangen. So was gibt es ja. Ja, wenn ich von Sylow. Und dann ein bisschen zu basteln. Dabei hilft uns der Satz von Schulz-Hassenhaus, der ja was mit teilerfremder Operation zu tun hat, im Sinne von Normalteiler, der in Ordnung zum Index teilerfremd ist. Das werden wir also verknüpfen. Von 10 und wir beginnen mit Aussage 1. sei doch erst, achso, wir argumentieren die ganze Zeit in so einer großen Gruppe G, aber in Wirklichkeit brauchen wir die nicht. Die einzigen Gruppen, über die wir hier Aussagen machen, sind A und K, beziehungsweise das Produkt A mal K. Das ist eine Untergruppe, weil K von A normalisiert wird. Das heißt also, dass für alles, was wir jetzt tun, völlig egal ist, wie viel größer die Gruppe G ist. Und ich setze halt jetzt voraus, dass einfach G das Produkt von A und K ist. Denn mehr brauche ich nicht. Und dann muss ich jetzt nicht die ganze Zeit bei der Notation immer A mal K hinschreiben. Das wäre ein bisschen nervig. Und das mache ich die ganze Zeit, bevor ich mit 1 loslege. O gegen A ist G gleich K mal A. Das hat jetzt den Vorteil, also die Gruppe, in der wir argumentieren, ist einfach die ganze Zeit K mal A. Und in dieser Gruppe haben wir einen Normalteiler, nämlich K, mit Faktorgruppe, diese Gruppe modulo K, deren Ordnung zur Ordnung von K teilerfremd ist. Wir haben also genau diese Situation aus dem Satz von Schulz-Hassenhaus. Wir beachten also die Ordnung von K und den Index von K in G mit der Voraussetzung, dass G einfach nur K mal A ist, sind teilerfremd. Das liegt daran, dass dieser Index hier einfach die Ordnung von A ist und nach Voraussetzung über teilerfremde Operationen haben wir A mit K teilerfremde Ordnung. Jetzt fange ich an mit einer Kosydorff-Untergruppe von K. Irgendeine. Mit der basteln wir jetzt los. K ist normal in G mit dieser Einschränkung hier. Wir haben also eine Sylow-Gruppe eines Normalteilers und da ist der Reflex Capelli. Dann ist die ganze Gruppe der Normalteiler mal Normalisator einer solchen Sylow-Untergruppe. Mit Capelli und die Nummer dazu ist Lemma 2,5. Schreiben wir also die ganze Gruppe als der Normalteiler K mal Normalisator dieser Sylow-Untergruppe Q. Und jetzt möchte ich mir den Durchschnitt dieser beiden Gruppen angucken, also den Normalisator von Q innerhalb von K. Das ist jetzt das, was mich interessiert. Und wir verwenden etwas, was wir heute auch im Übungsteil schon benutzt haben. Wenn ich eine Untergruppe habe und die mit einem Normalteiler schneide, kommt ein Normalteiler der Untergruppe raus. Die Untergruppe ist der Normalisator von Q, der Normalteiler ist K und der Durchschnitt, also der Normalisator von Q in K, ist dann ein Normalteiler der Untergruppe. Wir betrachten also das und sehen, normal ist ein Normalisator in G von Q. Gucken wir uns auch dort nochmal die Ordnung und den Index an. Na, die Ordnung hiervon ist ein Teiler der Ordnung von K. Okay. Der Index ist ein Teiler des Indexes von K in G, ist also teilerfremd zur Ordnung von K und deswegen auch teilerfremd zur Ordnung dieses Normalteilers. Das heißt also, dass wir hier nochmal die Situation haben, Normalteiler, dessen Ordnung teilerfremd zum Index ist. Gut, da denken wir wieder an Schulz-Hassenhaus. Sind also die Ordnung vom Normalisator von Q durch K und der Index schreibe die Nummer dazu, Satz 7,2. Was ist da los? Schulz-Hassenhaus sagt, dass es in dieser Situation ein Komplement gibt zu dem Normalteiler. Das heißt, wir finden ein Komplement zum Normalisator von Q in K. Und das kriegt einen Namen, das nenne ich mal D. Schreiben wir doch jetzt mal alles hin. Wir haben da oben eine Faktorisierung von G. Wir haben eine Faktorisierung vom Normalisator von Q über dieses Komplement. Das kann man doch jetzt mal alles zusammenbasteln. Zusammenbasteln. G ist K mal Normalisator von Q. Jetzt setze ich hier ein. Das ist K mal der Normalisator von Q. Mal b. Denn diese beiden Leute zusammen ergeben ja den Normalisator von Q in ganz g. Naja gut, und das liegt da drin. Also es ist in Wirklichkeit einfach k mal b. Aber dieses Komplement hier, das kann ja noch ein bisschen mehr. Komplement zu sein heißt ja nicht nur, dass das Produkt die ganze Gruppe ist, sondern auch, dass der Schnitt 1 ist. Das heißt, dass die Ordnung von B dieser Index sein muss und deswegen teilerfremd ist zu dieser Ordnung. Wir haben jetzt also hier eine Untergruppe B gefunden mit einer zur Ordnung, mit einer dazu teilerfremden Ordnung. Und zusammen mit dieser Produkteigenschaft ergibt das jetzt, dass was ergibt das jetzt alles? Dass die Ordnung von B genau der Index sein muss von K in B und damit dasselbe wie die Ordnung von A. Das können wir jetzt alles daraus schließen. Weniger. Und hat dazu teilerfremde Ordnung. Das ist zwar schön, aber was ich doch eigentlich brauche, ist, dass B ein Komplement zu K ist. Das folgt aber daraus. Also schreibe ich diesen Zwischenschritt noch hin. Ist also ein Komplement zu K in G. Und jetzt kommt wieder Schulz-Hassenhaus. Und da kommt noch eine technische kleine Sache, die ich auf dich gleich hinweise. Das ist also ein Komplement zu K in G. Genau wie A. Und daher existiert wieder mit Schulz-Hassenhaus ein G aus E so, dass, das passt gerade noch hin, hier möchte ich das hinschreiben, dass B hoch G gleich A ist. Jetzt kommt eine technische Anmerkung und dann wische ich und dann können wir das kurz sacken lassen und dann weiter argumentieren. Die technische Anmerkung ist, dass wir ja im Satz von Schulz-Hassenhaus in der Allgemeinfassung eine zusätzliche Voraussetzung stehen haben. Wir haben einen Normalteil, der ist in Ordnung teilerfremd zum Index ist und dann sagen wir, dann gibt es ein Komplement. Falls zusätzlich E oder die Faktorgruppe oder der Normalteil auflösbar sind, sind die alle konjugiert. Aber das haben wir, und zwar wegen der teilerfremden Operation. Denn da steckt ja mit drin, dass A oder K auflösbar sind und dementsprechend sind dann da oben in der Gruppe G der Normalteiler oder die Faktorgruppe auflösbar und dann sind alle Voraussetzungen erfüllt. Okay, dann haben wir also da jetzt ein konjugierendes Element gefunden. Und was hat das mit dem zu tun, was wir zeigen wollen? Na, das geht nicht klar. Ich wische erstmal. Der Witz ist ja, dass das B im Normalisator einer Kosydorff-Untergruppe liegt. Und durch die Konjugation kriegen wir dann jetzt auch das A in den Normalisator einer Kosydorff-Untergruppe. Das ist der Witz. Also mal gucken, was wir hier jetzt haben. B kam ursprünglich mal aus dem Normalisator von Q.
Das heißt, dass das Q bei Konjugation invariant ist unter B und dementsprechend ist dann Q hoch G invariant unter Konjugation mit B hoch G, also mit A. Q hoch G ist also eine Sydow-Untergruppe, wie wir uns das wünschen, eine, die A-invariant ist. Variante im Sinne von wird normalisiert von unter B hoch G gleich A. Und damit haben wir jetzt eine A-Variante pro Sydow-Untergruppe von K gefunden. Sehr schön, das war Teil 1. Jetzt kommt Teil 2. Da fangen wir also mit einer A-Varianten Q-Untergruppe an und wollen hier irgendwo reinbasteln. Und hier nehmen wir mal den Namen. So, Q enthalten K. Eine, die Primzahl Q habe ich doch irgendwie da rumlaufen, oder? Ja, genau. Q ist da irgendwo. So, U enthalten K. Eine A-invariante Untergruppe. Okay, die wollen wir jetzt in eine A-invariante Sydow-Gruppe reinbasteln. Wir sind fertig, falls das U einfach selber schon eine Q-Sydow-Untergruppe ist. Na gut, dann sei das also nicht so. Zumindest, also es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten, wie man darauf gucken kann. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, naja, es ist eine Q-Untergruppe und mit dem Satz von Sydow liegt U also in irgendeiner Q-Sydow-Untergruppe von K drin. So könnte man einsteigen. Und die andere Möglichkeit, wie man einsteigen kann und die verfolgen wir jetzt, ist, dass man sagt, naja, es ist eine A-invariante Q-Untergruppe. Und jetzt kann ich ja mal gucken, was es noch so für A-invariante Q-Untergruppen gibt und wo das U so drin liegt. Und dann nehmen wir halt eine, die bezüglich Inklusion möglichst groß ist. Sei, ich brauche einen Namen, V. Sei V, eine Untergruppe von K, eine bezüglich Inklusion. Ich gucke also einfach, ob das U schon so groß wie möglich ist oder ob ich das noch in eine größere reinlegen kann. So, mit der arbeiten wir jetzt weiter. Wir gucken uns dieses V genauer an. Was kann man denn jetzt aus dem V basteln, was auch A-invariant ist? Okay. Zentralisator, Normalisator, Kommutatoren mit irgendwelchen Sachen, die auch A-invariant sind. So, da könnte man jetzt anfangen zu basteln. Nehmen wir mal den Normalisator. In K. K ist A-invariant, V ist A-invariant, also ist der Normalisator auch A-invariant. Und es ist eine Untergruppe von K. Und wir haben deswegen eine teilerfremde Operationensituation. Stimmt's? Die Operation von A auf K war am Anfang teilerfremd. Jetzt gucken wir mal hier. A wirkt per Konjugation auf dieser Gruppe. Diese Gruppenordnung teilt die von K, ist also teilerfremd zur Ordnung von A. Und wenn vorher A oder K auflösbar waren, dann ist jetzt auch A oder das auflösbar. Das heißt, wir haben hier wieder teilerfremde Operationen. Dann sagt uns doch Teil 1 unseres fantastischen Operationssüdersatzes, dass diese Untergruppe hier eine A-Invariante pro Sydow-Untergruppe hat. Dann stecken wir das doch da mal rein. Teil A, Teil 1, wie habe ich es genannt? Teil 1. Teil 1
liefert bei einer A-invariante Q-Sylow-Untergruppe, die jetzt irgendeinen Namen bekommt. Bestimmt Q, Groß Q, genau. Q von Normalisator von V. Was wissen wir denn jetzt alles? Naja, V liegt in diesem Normalisator drin und V ist eine Q-Untergruppe, das steht hier irgendwo, genau, eine Q-Untergruppe. V ist also ein Q-Normalteiler, liegt deswegen im größten Q-Normalteiler und der ist ja nichts anderes als der Durchschnitt über alle Q-Sylow-Untergruppen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das V in jeder Q-Sylow-Untergruppe von diesem Normalisator liegt, also auch in diesem Q, mit dem wir jetzt gerade zugange sind. Da V normal in diesem Normalisator ist und eine Q-Gruppe ist, ist V enthalten in Q. Und da können wir jetzt weitermachen. Ich schreibe da gleich weiter. Ich wollte jetzt den nächsten Schritt vor diesem tun, das wäre nicht so gut gewesen. Erst das. Q ist eine A-invariante Q-Gruppe, in der U drin liegt, weil U ja in V liegt und V in Q. Unter den U enthaltenen A-invarianten Q-Untergruppen von K haben wir aber das V bezüglich Inklusion so groß wie möglich gewählt. Das heißt, das Q kann jetzt nicht echt größer werden als V. Die sind gleich. Inwiefern hilft uns das weiter? Naja, U liegt jetzt in V, also in einer A-invarianten Q-Sylow-Untergruppe, vielleicht noch nicht von K, aber immerhin von diesem Normalisator. Das ist gut. Und da Q eine Q-Sylow-Untergruppe von dieser Gruppe ist und jetzt mit V übereinstimmt, ist jetzt V selber eine Q-Sylow-Untergruppe davon. Das Besondere ist, Q eine Q-Sylow-Untergruppe, vielleicht meldet sich da jetzt ein kleines Stimmchen und sagt, da hatten wir doch unseren Satz. Q ist jetzt eine Q-Sylow-Untergruppe von Normalisator von war das sowieso, aber V meine ich. Weil V jetzt ja gleich Q ist, genau. Insbesondere ist V eine Q-Sylow-Untergruppe von seinem Normalisator. Und als wir über P-Gruppen gesprochen haben, in Kapitel 3, da haben wir uns überlegt, dass das ausreicht, damit man eine Sylow-Untergruppe der ganzen großen Gruppe ist. Das hatte was damit zu tun, dass in P-Gruppen bei echten Untergruppen der Normalisator immer wächst. So haben wir das damals gezeigt. Und das können wir jetzt hier benutzen. Die Tatsache, dass V hier eine Sylow-Untergruppe ist, lässt uns schlussfolgern, dass V in K eine Sylow-Untergruppe ist. Und dann sind wir fertig. Denn dann ist V eine A-Invariante von Sylow-Untergruppe, die U enthält. Und das ist das, was wir zeigen wollten. Jetzt ist alles wie gewünscht, sage ich mal. Mit einem Lemma aus Kapitel 3, ich sag mal 3,3. Ja, genau, Lemma 3,3. Prima, dann kann ich jetzt wischen. Und wir beweisen noch die letzte Aussage. Das ist die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste auf die Zeit achten, aber wir haben ja noch Zeit. Wir haben doch 1:15 angefangen. Dann habe ich also eine halbe Stunde. Oder? Ich glaube, wir haben alle gemeinsam jetzt noch, jedenfalls wenn wir das wollen, eine halbe Stunde Zeit. Okay. Und aber dann in Teil 3. also Konjugiertheitsgeschichte. Hier möchte ich auch wieder zwei Perspektiven anbieten, einfach um Ihnen viele Ideen zu geben, so für eigene Aufgaben und sowas. Wenn man so eine Konjugationsaussage zeigen will, ja, zwei Perspektiven reichen nicht. Also, ich fange mal mit einer ganz anderen an. Man könnte sich ja einfach mal eine solche Kursydorf-Untergruppe hernehmen, eine A-Variante, und sich dann die Bahn unter den Zentralisator angucken. Und einfach mal schauen, ob man dann da vielleicht schon alles findet, was man so sucht. So, ganz anders, machen wir nicht. Oder man zeigt diese Konjugation, indem man sofort explizit losbastelt und da so ein richtiges, also so ein Element in der richtigen Untergruppe findet. Oder Kunstgriff, und so legen wir gleich los, jedenfalls wenn ich mich richtig erinnere, man realisiert die Konjugation erstmal irgendwo, nach dem Motto, ich fange erstmal irgendwo an, und dann manipuliert man an diesem Element so lange rum, bis man ein konjugiertes Element geschaffen hat, gefunden hat, gebastelt hat, das die gleiche Konjugation macht, aber woanders liegt, nämlich in der Gruppe von Kunstgriff. So, das ist häufig ein Kunstgriff, das haben wir auch schon häufiger hier gesehen, so Konjugiertheitsaussagen, bei denen man immer weiter konjugiert hat, bis man irgendwann da war, wo man hin wollte. Und manchmal ist das Ziel eine bestimmte Gruppe, die man erreichen will. Und manchmal hat man noch die richtigen Gruppen in der Hand, aber das konjugierende Element liegt noch nicht da, wo es liegen soll. Und dann muss man da ein bisschen rumfummeln. Starten wir also mit zwei A-Varianten Kursydorf-Untergruppen von K. U1 und U2. Okay, und wie ich gerade schon gesagt habe, weiß man ja, dass man die Konjugation irgendwo auf der Welt realisieren kann, mit dem Satz von Sylow. Irgendwo auf der Welt heißt hier innerhalb der Gruppe K. Sei mit Sylow x aus K so, dass man damit zumindest erstmal die Konjugation hinkriegt. Und es gibt jetzt einen Kunstgriff. Ich schreibe Q1 hoch x gleich Q2 und das Element, das wir dann gleich aber zum Basteln brauchen, ist x hoch minus 1. Nicht wundern, sei x aus k so, dass Q1 hoch x gleich Q2 ist. Und jetzt wechseln wir quasi die Perspektive. Vorher hatten wir zwei Q-Untergruppen, die beide unter A in Variante waren. Und jetzt wechseln wir die Perspektive, konzentrieren uns nur noch auf eine dieser Gruppen, aber so, dass man sehen kann, dass die unter A und unter noch was invariant sind. Und zwar ist die Gruppe, die ich da angucken möchte, Q1. Q1 wird von A normalisiert, das steht oben. Und aber noch von etwas. Und das basteln wir jetzt. Also, wir konjugieren mal. Q1 wird von A normalisiert, also wird Q1 hoch x von A hoch x normalisiert. Einverstanden? Das ist aber Q2. Q2 ist aber auch A-invariant. Und deswegen ist Q1 invariant unter x hoch minus 1. Ich mache einfach diese Konjugation wieder rückgängig und benutze das Q2 auch unter A-invariant. Und dieser Perspektivwechsel bringt uns jetzt plötzlich in den Normalisator von Q1, in dem wir jetzt einerseits das A sehen und andererseits dieses Konjugierte, A hoch x hoch minus 1. Konjugierte von A haben wir uns ja vorhin auch schon mal beschäftigt. Da haben wir dieses B gebastelt, was konjugiert zu A war. Und jetzt nehmen wir die gleiche Perspektive ein. Der Normalisator von Q1 ist jetzt eine interessante Untergruppe und, das haben wir vorhin auch schon mal gesehen, in diesen Normalisatoren findet man Komplemente zum Schnitt mit K. Und der Grund ist, dass der Schnitt mit K ja ein Normalteiler ist, der wieder zu seinem Indexteil eine fremde Ordnung macht, weil sich das einfach auf diese Untergruppen so runtervererbt. Das haben wir in Teil 1 schon benutzt. Der Normalisator in K von Q1 ist ein Normalteiler im Normalisator von G, in G von Q1. Mit einer Ordnung, die zum Indexteiler fremd ist. Mit zum Index Teiler fremder Ordnung. Ordnung vergleichen. Das schreibe ich jetzt nicht ausführlich an, weil wir das in Teil 1 schon gesehen haben. Da A ein Komplement zu K ist in der Gruppe G und im Normalisator von Q1 drin liegt und es mit der Ordnung passt, ist A auch ein Komplement zum Normalisator von Q1 in K innerhalb vom Normalisator von Q1 in G. Und A auf x2 minus 1 hat die gleiche Ordnung wie A und liegt da auch drin und ist deswegen auch ein Komplement. In diesem Fall reicht die gleiche Ordnung zu haben, sonst wäre es vielleicht nicht immer so, aber hier schon. Hilft Ihnen das, wenn ich nochmal dran schreibe, vergleiche 1, einfach weil die Idee, wie man da argumentiert, sehr ähnlich ist zu dem, was wir vorhin schon gesehen haben. Beweis von Teil 1. Denn man guckt im Prinzip nur nach der Ordnung und man benutzt, dass A mal K die ganze Gruppe G ist und so weiter. Und dann sieht man das. Und jetzt kommt wieder Schulz-Hessenhaus. Ist immer dasselbe. Normalteiler, Ordnung ist zum Indexteiler fremd, man hat Komplemente, irgendwas ist auflösbar, Schulz-Hessenhaus sagt, die Komplemente sind konjugiert. In der Gruppe, in der wir da jetzt arbeiten. Und was ist die Gruppe, in der wir da jetzt arbeiten? Einmal kurz gucken. Komplemente dazu in dieser Gruppe. Das heißt, im Normalisator von Q1 in G finden wir jetzt etwas, was das eine Komplement auf das andere abbildet. Also A auf A hoch x minus 1. Schulz-Hessenhaus. Nehmen wir uns ein konjugierendes Element her. Nennen wir es Y. Und jetzt soll a hoch y das gleiche sein wie a hoch x hoch minus 1. Wir können das y sogar noch ein bisschen besser wählen, denn wenn man sich dieses mit den Komplementen hier nochmal anguckt, und auch das Argument haben wir schon gesehen, wenn ich das A irgendwo hin konjugieren will, dann sind mir doch Leute aus A beim Konjugieren egal, denn die ändern A nicht. Wenn ich aber ein Element aus dem Normalisator von Q1 hernehme, kann ich das ja schreiben als etwas aus A mal etwas aus dem Normalisator in K. Und das, was aus A kommt, spielt keine Rolle. Deswegen kann ich das Y sogar im Normalisator in K von Q1 wählen. Wir machen das auch, denn wenn wir dann gleich nochmal so Kommutatorrechnungen machen, dann wird sich das auszahlen. Immerhin ist doch jetzt, wenn ich das Ganze nochmal mit x konjugiere, a hoch x hoch minus 1 hoch x, also a, dasselbe wie a hoch y mal x. Sprich, y mal x liegt im Normalisator von a. Benutzen, um jetzt einen Kommutator auszurechnen und zu zeigen, dass yx in Wirklichkeit sogar a zentralisiert. Gucken wir mal, was wir ausfinden können. Dann machen wir jetzt mal a, yx, betrachten diese Kommutatorgruppe und wie immer gucken wir, wo das alles liegt. Da wir uns gerade klar gemacht haben, dass yx a normalisiert, liegt der Kommutator auf jeden Fall in a. Wo liegen wir noch? Y kommt aus k, das steht hier, haben wir so gewählt. Woher kam das x nochmal? Ah, da oben steht es, x kommt auch aus k. Das heißt, y mal x liegt in k, schreiben wir dazu. Und k war doch von Anfang an ein Normalteiler von g. Jedenfalls in dem Moment, wo wir vereinfacht haben zu dem Fall, wo g gleich a mal k ist. Dann ist k ein Normalteiler. Wenn in einem Kommutator eins der beteiligten Elemente aus einem Normalteiler kommt, dann liegt der Kommutator in dem Normalteiler drin. Also sind wir auch in k. Und jetzt ist wieder alles wunderbar, denn A kam Teil der fremde Ordnung, der Schnitt ist 1 und damit liegt yx sogar im Zentralisator von A. Und es liegt in K, das haben wir hier gerade uns klar gemacht. So. Irgendwie haben wir Q1 und Q2 aus dem Auge verloren. Wir wollen doch eigentlich etwas haben, was Q1 auf Q2 abbildet und was im Zentralisator von A liegt. Ich behaupte, dass yx das jetzt tut. Und ich sehe, dass manche von Ihnen das auch schon sehen. Schön. Gucken wir mal nach. Q1 konjugiert mit yx. Das Element kommt schon mal aus der Menge, die wir angepeilt haben. Das ist gut. Y liegt im Normalisator von Q1. Super. Das heißt, bei der ersten Konjugation passiert nichts. Und bei der zweiten passiert das, was am Anfang passiert ist. Das heißt, wir sind fertig. Und es war genauso, wie ich versprochen habe. Wir haben mit der Konjugation irgendwo angefangen und dann haben wir das Element so ein bisschen manipuliert, sodass es noch genauso konjugiert, aber in der Untergruppe liegt, wo wir es gerne haben. So war es. So, ich wische darüber mal ein bisschen was weg und Sie schreiben zu Ende und überlegen und dann gucken wir gleich mal, wo noch Fragen offen sind, denn wir haben ja sogar immer noch Zeit. Das ist ja wirklich ganz toll. Ist der Schmelzettel dann weg? Da ist noch Platz. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Kann ich hier auch noch weiterschreiben? Hier ergreift mich jetzt ein bisschen Wehmut, weil wir nämlich fast fertig sind mit dem Kapitel über Teile von der Operation, aber nur fast. Eine Sache kommt noch. Und ich bin mal mutig und sage, das wird jetzt noch. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie definiert hatten, aber was bedeutet jetzt genau eigentlich in der Definition A invariant?
Oh, ja, ich habe es immer wieder gesagt, aber wir haben es nirgends ordentlich aufgeschrieben. A invariant zu sein heißt, dass man unter Konjugation mit Elementen aus A invariant bleibt. Und eine andere Art, das zu sagen, ist, dass A im Normalisator dieser Gruppe liegt. Okay. Also wenn ich zum Beispiel sage, seien Q1 und Q2 Kursydorff-Untergruppen von K und A invariant, dann hätte ich das auch sagen können als seien Q1 und Q2 Kursydorff-Untergruppen von K so, dass A im Normalisator von Q1 und im Normalisator von Q2 liegt. Aber da das viel länger ist und man in diesem Kontext einfach das mit der Invarianz gerne benutzt, habe ich mir angewöhnt, das so zu machen. Aber wenn Sie möchten, können Sie das dann immer umformulieren oder zumindest bei den ersten ein, zwei Malen, damit Sie für sich noch so die Übersetzung drin haben. Ach so, das heißt, A liegt im Normalisator davon. So ist das gemeint. Und immer unter der Konjugationswirkung, ganz normal, so wie wir das die ganze Zeit. Danke, dass Sie nochmal nachgefragt haben. Was noch? Gibt es noch anderswo, an einer anderen Stelle irgendwo eine Rückfrage? Oder den Wunsch, ein Argument nochmal zu erklären? Nochmal anders, nochmal langsamer? Dann kommt gleich das letzte Resultat und danach geht es ja los, dass wir die Resultate nicht mehr anschreiben, sondern dass ich nur noch was dazu erzähle und Sie ein bisschen entspannen können. Denn der Witz ist, dass wir dann bei den Beweisen einfach noch einen Tick mehr Zeit haben, noch ein bisschen mehr in Ruhe die Argumente angucken können. Ich merke, es ist an einigen Stellen immer noch zu schnell. Ich werde mich bremsen, so gut ich kann. Und es ist etwas einfacher, wenn Sie zwischendurch auch mal eine Schreibpause haben. Dann ist es mit dem Mitdenken noch ein bisschen besser. Dann kommt jetzt der Erzeugungssatz. Das ist das Resultat, in dem wir die Übungsaufgabe brauchen, die wir heute am Anfang besprochen haben. Das ist auch, deswegen war auch die Frage sehr berechtigt, die ich bekommen habe, ob man das nicht auch mit Teil der fremden Operation beweisen könnte. Ja, mit dem Erzeugungssatz könnte man da drauf gucken, aber da wir das da wie gesagt brauchen, das ist halt so ein Schritt da im Beweis, war es gut, sich das unabhängig davon zu überlegen. Das ist Satz 7.11, auch wieder so ein Resultat, das mir nie enden wollende Freude bereitet. Der Erzeugungssatz mit Teil der fremden Operation. Das ist so ein Beweis, ist in mehreren Schritten, den ich ganz prima unterbrechen kann an verschiedenen Stellen. Das heißt, wir hetzen uns jetzt nicht. Erzeugungssatz für Teilbegrenzung. Operation.
Da haben wir das, was wir halt immer haben. Mit der zusätzlichen Voraussetzung, dass
A eine A-Bestimmung ist. Das gilt also für R. Und A sei A-Bestimmung. Hier gibt es auch wieder haufenweise Varianten. Ich habe mich jetzt einfach mal für eine entschieden, die wir so dann später in der Vorlesung brauchen.
Und dann kann man K schreiben als Erzeugnis von gewissen Untergruppen.
Das ist deswegen so großartig, weil man dann später einfach ständig Sachen für diese Untergruppen zeigt und dann dadurch Sachen über ganz K rausfindet. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. K wird erzeugt von Untergruppen der Form Zentralisator in K von B, wobei B eine Untergruppe von A ist, und zwar so, dass die Faktorgruppe zyklisch ist. Sehr wichtig. A ist so eine niedliche kleine Gruppe der Ordnung p². Dann nehme ich mir einfach irgendwelche Elemente der Ordnung p. Das Erzeugnis davon ist dann immer so, dass die Faktorgruppe zyklisch ist. Und das heißt, dass dann die Gruppe, auf der operiert wird, erzeugt wird von Zentralisatoren von solchen einzelnen Elementen der Ordnung p. Und je nachdem, wie der Kontext ist, hat man die häufig ganz gut im Griff und kann über die irgendwie Sachen rausfinden und dann hat man plötzlich ganz viele Informationen über K. Oder, aus der anderen Richtung argumentiert, man kann zeigen, dass diese ganzen Zentralisatoren alle 1 sind und dann ist auf einmal die Gruppe K 1. So, was kann auch passieren. Egal, wie man es macht, es ist schön. Und wir zeigen es jetzt. Und die Idee ist, die Klammer schließt sich jetzt wirklich sehr schön zum Anfang des Tages, dass wir versuchen, die Situation irgendwie immer weiter zu reduzieren und immer besser zu verstehen, bis wir am Ende rauskommen an einer Stelle, wo man dann diese Übungsaufgabe benutzen kann. Da wische ich jetzt ein bisschen und dann gucken wir, was es ist. Erst brauchen diese Untergruppen B, die da anscheinend wichtig sind, irgendwie einen Namen. Sei mal, was habe ich mir da ausgedacht? Genau, Skript Z. Skript Z wie zyklisch ist die Menge aller Untergruppen B von A, die so sind, dass die Faktorgruppe zyklisch ist. Dann haben wir da schon mal ein bisschen kompakter. Skript Z. Menge aller Untergruppen B. So, das ist die Faktorgruppe, ups, A und B zyklisch ist. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Und dann gucken wir mal, ob wir die Situation irgendwie reduzieren können. Sprich, angenommen, der Satz sei falsch, minimales Gegenbeispiel, dann gucken wir mal, wie klein der Satz ist. Angenommen, der Satz sei falsch. Jetzt ist die Frage, was wollen wir minimal wählen? Hier gibt es ja mindestens 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man wählt die Gruppe K minimal. Möglichkeit 2, man wählt die operierende Gruppe A minimal. Oder man wählt irgendwie das Produkt minimal. Ich habe mich jetzt entschieden, die Gruppe, auf der operiert wird, also K, als Produkt klein herzunehmen. Wo ich eine echte Untergruppe von K habe, die A invariant ist, sodass wir also dann auch wieder Teil der fremden Operation haben, dann sind sofort alle Voraussetzungen erfüllt und dann können wir diese echte Untergruppe so erzeugen. Gut, kann nicht so schwierig sein, eine A-invariante Untergruppe von K zu finden. Gucken wir mal. A-invariante Untergruppe von K. War da nicht gerade was? Ja, wenn k gleich 1 ist, ist nichts zu zeigen. Wenn k nicht 1 ist, finden wir eine Primzahl. Und dann finden wir eine A-Variante zu der Untergruppe für diese Primzahl. Schwupp! Minimales Gegenbeispiel heißt, K ist schon mal nicht 1. A ist 2Q. Eine Primzahl in Gruppenordnung teilt. Und dann überlegen wir uns doch mal, dass es die einzige ist. So wie heute am Anfang. Wenn wir nämlich zwei Primzahlen hätten, dann könnten wir mit einer A-Varianten-Cosyner-Untergruppe anfangen. Das wäre dann noch nicht die ganze Gruppe. Man könnte den Erzeugungssatz anwenden und dann würde man es aber für die anderen Primzahlen auch machen und dann kriegt man es irgendwie zusammengebastelt.
So.
Okay. Angenommen. Also werfen wir den Satz drauf und dann ist das Erzeugnis dieser Zentralisatoren bei G aus Z kommt. Naja, aber da macht man das halt für die anderen Primzahlen auch. Jetzt K und zwar ganz grob. Um die Ordnung von K zu kriegen, brauche ich doch nur zu jeder Primzahl, die die Ordnung von K teilt, eine entsprechende Süderfuntergruppe. So, das ist jetzt nur mit der Ordnung da. Heißt aber, wenn ich mir jetzt alle Primzahlen schnappe und dann zu jeder Primzahl eine Süderfuntergruppe und bilde das Erzeugnis davon, dann muss diese Untergruppe aus Ordnungsgründen durch die Ordnung dieser ganzen Süderfuntergruppen teilbar sein und dann muss es die ganze Gruppe sein, denn der Platz ist ja nicht. Erstmal schreibe ich K also ganz grob als Erzeugnis von Sylow-Untergruppen hin, wobei ich für jede Primzahl mir immer nur eine schnappe. Wenn ich mir eine schnappe, kann ich die A-Variante schnappen. Also tue ich das. Schnappe ich mir eine A-Variante Kosydorf-Untergruppe und das Erzeugnis von denen, und es reicht wirklich immer eine, aus Ordnungsgründen, das Erzeugnis von denen muss ganz K sein. Naja, aber für jede Primzahl und für jede Kosydorf-Untergruppe, die ich da habe, kann ich dann einsetzen, was ich da oben stehen habe und bekomme dann also das Erzeugnis dieser Zentralisatoren, wobei B aus Z kommt und Q ist so wie U. Und das ist ein Widerspruch, denn diese Zentralisatoren hier, die liegen ja im Zentralisator von K. Also, wenn ich aus denen schon ganz K erzeugen kann, dann kann ich erst recht aus den Zentralisatoren in ganz K erzeugen. Die sind ja, wenn überhaupt, dann klein. Das heißt, es ist ein Widerspruch dazu, dass man K nicht so erzeugen kann. Ha, dann war das wohl nichts mit den verschiedenen Primteilern. Es gibt eben doch nur einen. Wir wiederholen also das Muster, dass wir mit einer Aussage anfangen und dann erstmal gucken, kriegen wir die Gruppe irgendwie klein? Kriegen wir zum Beispiel die Anzahl der Primteiler reduziert? Oder was man auch gerne macht, ist, dass man irgendwie guckt, auf was für invariante Untergruppen sich das vererbt, also auf was für Normalteiler oder charakteristische Untergruppen.
Und dann kann man da auch häufig noch irgendwas zeigen. Das Schöne ist ja, dass wenn man bei diesem Schritt P-Gruppe oder in diesem Fall Q-Gruppe angekommen ist, dass das dann neue Möglichkeiten eröffnet, weil wir die Struktur von diesen Gruppen, zumindest für unsere Verhältnisse, ganz gut verstehen. Da sind auf einmal tolle charakteristische Untergruppen, die wir benutzen können, die auf jeden Fall, weil sie charakteristisch sind, A-dominant sind. Ich werfe mal was in den Raum. Das Zentrum. Die Kommutatorgruppe. Das Omega-1. So, lauter solches Zeug. Das können wir uns alles angucken. Immer dann, wenn man jetzt Untergruppen sieht, die charakteristisch sind und die nicht die ganze Gruppe sind, dann wird es interessant. Also los, wir haben noch Zeit. Macht noch was. Oh, ja, wir nehmen die Frattini-Gruppe. Wieso die Frattini-Gruppe? Also, ich mache mal hier so ein Spickzettel. Wir wissen doch jetzt, dass K eine Q-Gruppe ist. Das schreibe ich hier einmal hin. Also ist K selber eine Q-Gruppe. Und irgendwo im Kapitel über P-Gruppen steht, nein, das stimmt nicht, irgendwo im Kapitel über, ich glaube, nilpotente Gruppen, da wo wir die Frattini-Gruppe kennengelernt haben, da steht, dass bei P-Gruppen die Faktorgruppe modulo der Frattini-Gruppe elementarisch ist. Was tue ich also? Ich versuche zu zeigen, dass die Frattini-Gruppe 1 ist, denn das bedeutet dann, dass die Gruppe elementarisch ist. Also, ich will jetzt K elementarisch machen. Und ich mache das, indem ich mir die Frattini-Gruppe angucke, denn ich weiß, dass diese Faktorgruppe elementarisch ist. Das heißt, wenn das 1 ist, ist K elementarisch. Nehmen wir also an, die Frattini-Gruppe sei nicht 1. Das ist auf jeden Fall eine echte Untergruppe, denn die Frattini-Gruppe ist ja der Schnitt aller maximalen Untergruppen, das ist nie die ganze Gruppe. Wenn die also nicht 1 ist, ist sie für uns interessant. Wenn sie ist nicht 1, sie ist charakteristisch, also A-Invariant, also können wir da wieder alles drauf loslassen. Und gucken, wohin uns das führt. Annahmen, die Frattini-Gruppe sei nicht 1. Da die A-Invariant ist, ist ja sogar charakteristisch, operiert A auf der Faktorgruppe, die nenne ich jetzt mal kurz K quer. Wenn man Operationen hat auf einer Gruppe und dann da mit irgendeinem Normalteiler was macht und den Rausfaktor sieht, dann ist nicht klar, dass man da auch sofort eine Wirkung der Gruppe auf dieser Faktorgruppe hat. Denn wenn die Gruppe, die da operiert, mit dem Normalteiler komische Dinge tut, dann geht alles kaputt. Aber wenn der Normalteiler invariant ist, dann kann man sich das angucken und dann hat man also jetzt quasi eine induzierte Wirkung auf dieser Faktorgruppe, indem man einfach sagt, ein Element der Faktorgruppe wird abgebildet, indem ich mir einen Vertreter schnappe und den abbilde. Da muss man sich nur noch überlegen, warum das wohl definiert ist. Okay. Das ist jetzt eine kleinere Gruppe. Die Minimalität sagt, wir können den Satz da anwenden. Die Operation ist ja immer noch teilerfremd und A ist immer noch A-isch. Also schauen wir doch mal, was der Satz uns da sagt. Anwendung der Minimalität von K liefert. Naja, wie sieht das denn in der Faktorgruppe aus? Da haben wir dann sowas wie K quer, ist das Erzeugnis von den Zentralisatoren in K quer von solchen Untergruppen B. Da ändert sich nichts, weil die Gruppe A, die wirkt immer noch die gleiche ist. Also habe ich jetzt hier keinen Querstrich, sondern wirke einfach weiter. B kommt aus Z. Was ich doch hier immer mache, ist, dass ich solche Zentralisatoren bilde in der Faktorgruppe. Dann bilde ich das Erzeugnis. Aber Erzeugnisbildung und in eine Faktorgruppe zu gehen, sind miteinander vertauschbar. Es ist also egal, ob ich zuerst hier in die Faktorgruppe K quer gehe und dann die Zentralisatoren hier für die Erzeugnisbildung benutze oder ob ich zuerst die Zentralisatoren angucke, das Erzeugnis bilde und dann den Übergang in die Faktorgruppe mache. Wenn ich das jetzt hinschreibe, mal gucken, ob ich das kann,
Also, das würde jetzt ja heißen, was habe ich gesagt? Ich bilde zuerst die Zentralisatoren in K. Das heißt, das sieht so aus. Und dann kommt der Übergang in die Faktorgruppe. Das heißt, jetzt kommt da ein Querstrich. Naja, und wenn K quer das gleiche ist wie dieses Erzeugnis quer, dann kann ich mir doch jetzt das volle O-Bild angucken. Jeweils. Das volle O-Bild von K quer ist einfach K selber. Was ist das volle O-Bild hiervon? Naja, das ist die Gruppe, deren Bild ich mir angucke. Und für das volle O-Bild noch mal Normalteile, den ich rausfaktorisiert habe. Das Erzeugnis der ganzen Sachen. Mal Normalteile, den ich rausfaktorisiert habe. Das war die Frattini-Gruppe. Jetzt wird's schön. Jetzt kommt eine der fundamentalen Eigenschaften der Frattini-Gruppe. Wenn eine Untergruppe mal die Frattini-Gruppe die ganze Gruppe ist, dann ist schon die ganze Untergruppe selber die ganze Gruppe. Die Frattini-Gruppe besteht sozusagen aus den Elementen, die nichts beim Erzeugen beitragen. Und das war ein Lemma, das möchte ich irgendwo hinschreiben. Was war denn das Lemma? 4.9. Und das ist dann schon wieder ein Widerspruch, denn jetzt steht doch diese erzeugende Eigenschaft da, von der wir gesagt haben, dass sie nicht gilt. Und der Widerspruch kommt daher, dass die Gruppe, auf der wir da operiert haben, wirklich kleiner war von der Ordnung her, dass wir dann eins anwenden konnten. Das ist also nicht der Fall. Und deswegen haben wir jetzt in Wirklichkeit doch eine triviale Frattini-Gruppe. Und das ist K-elementar. Da kommen jetzt noch ein paar Zwischenschritte, die sind klein, aber es dauert länger als 2 Minuten. Da kommen jetzt noch so 1, 2 Zwischenschritte, die dazu führen, dass wir sehen können, dass diese Zentralisatorbedingung, die in der Übungsaufgabe steht, erfüllt ist. Und dann haben wir wirklich genau die Situation aus der Übungsaufgabe, müssen nur noch anwenden, um zu sehen, dass dann irgendwas zyklisch ist und dass dann trivialerweise plötzlich doch das gilt, was da steht. Und das machen wir aber am Anfang der nächsten Vorlesung. Ich werde also da nochmal kurz, ich werde den Satz nicht nochmal anschreiben oder so, aber ich werde nochmal kurz diese 2, 3 Reduktionsschritte wiederholen, nochmal hinschreiben, an welcher Stelle wir angekommen sind, nämlich hier unten mit einem elementar-adischen K, das eine Q-Gruppe ist für mit Primzahl Q, und mit der wirkenden Gruppe A, und dann machen wir von da aus weiter. Ja, bis dann.